Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Wolfgang Kaschuba, Professor Wolfgang Kaschuba, Kulturwissenschaftler, und das will ich noch erwähnen, weil nicht unwichtig für die Themen, über die wir nachher noch sprechen. Er war bis vor kurzem Direktor des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung, kurz BIM. Und er ist zudem Vorstandsmitglied der Deutschen UNESCO-Kommission und da leitet er den Fachausschuss Kultur. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wie geht's Ihnen?
Gut, das ist ja immer die erste Antwort und die erste Frage. Und wenn jemand leicht hüstelt oder schnupft, man sagt, aber kein Corona. Insofern kein Corona und gut.
Wunderbar. Bei mir zu Gast im Studio ist Professor Wolfgang Kaschuba, der, das hat er uns vor der Sendung verraten, ja schon mal eigentlich nach vorne blickt. Es geht natürlich um Corona, auch hier in dieser Sendung, ist ja klar. Aber wir gucken auch auf das, was aktuell los ist. Aber Wolfgang Kaschuba, Sie gucken schon mal positiv eigentlich nach vorne. Wie und warum?
Naja, wir hoffen ja alle, dass es auch ein Leben nach Corona gibt. Im Moment leben wir das Leben mit Corona, und ein Leben nach Corona bedeutet ja auch, dass eine Gesellschaft etwa, die in den letzten zwei Jahrzehnten, würde ich mal sagen, doch völlig neue Formen der Nähe, der Intimität, der Wärme, der Emotionalität gelernt hat, dass diese Gesellschaft nun innerhalb von Tagen im Grunde genommen Nähe wieder negativ besetzen soll, dass sie auf Distanz gehen soll, dass sie im Grunde genommen etwas verlernen soll, was sie gar nicht so einfach gelernt hat. Und da wird man schon darüber nachdenken müssen, dass dies nicht zu nachhaltig wird. Ich fand bemerkenswert, was ich aus Berliner Kindergärten gehört habe, dass die Erzieherinnen sagten, es ist wahnsinnig schwierig, vor allem den Kleinen beizubringen, dass sie nicht auf mich zurennen, mich umarmen und geknuddelt werden. Wie soll ich ihnen das jetzt erklären? Wie soll ich ihnen nachher wieder erklären, dass es geht? Also wir sind zwar Erwachsene, aber auch uns wird das sozusagen schwerfallen. Und wir müssen eben auch überlegen, dass bestimmte Formen der Nähe, gerade in den großen Städten, auch eine Infrastruktur haben. Und dann wird die Frage nach vorne eben dringender und auch nachhaltiger. Was passiert mit dieser Infrastruktur der Orte, an denen wir Nähe, Kommunikation, Interaktion, Kontakt, Freude gehabt haben? Und das ist eben ein bisschen mehr als das, was manche Politiker sagen. Das ist eben nicht nur Party der Jungen, sondern das ist eben eine Gesellschaft in Bewegung. Und wenn sie jetzt stillgestellt wird, hat das natürlich Folgen, die wir jetzt schon sozusagen für nachher mitbedenken müssen.
Was sind das für Folgen? Was meinen Sie da?
Naja, es wird jetzt zum einen darum gehen, dass wir jetzt erst zum Teil wahrnehmen, in welchen Infrastrukturen wir leben. Nicht? Also jetzt ist vieles wie in Zeitlupe, wobei die Betonung auf Lupe liegt. Nicht? Wir sehen in der Nähe plötzlich, naja, dass Familie ja doch ein relativ sicherer Ort sein kann, Familie und Wohnung, auch wenn es da Konflikte geben kann. Dass Freundschaften sehr wichtig sein können, dass Netzwerke sehr wichtig sind. All das wird jetzt bedient, zum Teil ja auf die ganz traditionelle Form mit dem Telefon. Ich stelle mit großer Überraschung fest, dass manche meiner jüngeren Netzwerkmitglieder auf WhatsApp wieder verzichten und wieder die Stimme hören wollen.
Eine alte Kulturform, nämlich die des Telefonierens, wird wiederentdeckt.
Aber genauso natürlich die Bänke im Park, die Cafés, an denen man sich getroffen hat, der Dönerimbiss, das Restaurant, viele andere Dinge, die in der Tat fragile Konstruktionen sind, ökonomisch gesprochen, und davon leben, dass wir das machen wollen, dass uns das Spaß macht und dass es sie gibt. Und da sieht man eben natürlich, dass die Dinge sehr eng zusammenhängen. Es wird eben nicht ausreichen, sozusagen medizinisch zu überleben, gesundheitlich zu überleben. Wir müssen eben auch sozial und kulturell überleben. Und das ist die Frage nach dem Leben nach Corona.
Das Leben nach Corona. Ich meine, klar, früher konnte ich, also bis vor ein paar Tagen, konnte ich noch in eine Pizzeria gehen, die ich tatsächlich auch häufiger aufsuche, und mir meine Pappe mit der Pizza drauf mitnehmen. Jetzt muss ich sie draußen bestellen. Es ist etwas umständlicher, es ist eine kleine Veränderung. Aber es nervt natürlich. Also es ist nicht angenehm. Vieles ist gerade nicht angenehm. Woher nehmen Sie den Optimismus oder Ihre Vision, dass wir sozusagen aus diesem, was Sie da gerade auch beschrieben haben, etwas mitnehmen? Weil auf der anderen Seite gibt es ja längst Warner, die sagen, wenn die Familie zusammenhockt, da bricht Gewalt aus. Unter Umständen Beziehungen werden zu Ende gehen. Vielleicht aber werden sich Beziehungen auch neu finden. Das wissen wir alles nicht. Wird nicht der Markt am Ende dann doch wieder alles richten, dass sozusagen das, was Sie als neue Intimität etc. beschreiben, dann doch wieder zerfasert und sich auflöst in den Zwängen, die eben unsere Gesellschaft dann hat, als kapitalistische Gesellschaft?
Man kann es sicher nicht mit Sicherheit vorhersagen. Aber wenn wir jetzt im Rückblick schon sagen, dass ein vergleichsweise harmloses Ereignis wie die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 zu wirklichen Veränderungen im Sozialverhalten in der deutschen Gesellschaft geführt hat, und das kann man in der Tat auch nachweisen und zeigen, dann ist, glaube ich, die Prognose gar nicht so gewagt, dass Corona sehr viel tiefere Spuren ziehen wird. Das wird eben bedeuten, dass wir jetzt in dieser Phase Dinge neu sehen, und diese Form von neu sehen bedeutet eben Erfahrung machen. Das sind ja nicht nur Stimmungen, Launen, keine Ahnung, Musiktrends, sondern es sind neue Erfahrungen, und mein Optimismus rührt aus der Beobachtung der Gesellschaft, und gerade die Berliner Stadtgesellschaft ist natürlich ein großes Beobachtungslabor, und meine Beobachtung ist, die Menschen wollen nicht primär Gefangene des Virus sein, sie wollen nicht apathisch sein nur, sie wollen nicht nur passiv sein, sondern überall dort, wo sie aktiviert werden können, tun sie das auch, machen sie auch mit. Das ist die eine Form der Alltagsinteraktion. Also wir müssen ja neu lernen, dass wir in einer komischen Schlange stehen und mit unseren Blicken zurechtkommen. Gucke ich jetzt die Nachbarin an oder denkt die dann auf 2,50 Meter Entfernung, dass ich es anmache? Also wie gehe ich mit einer Situation um, die es vorher so nicht gegeben hat? Vorher ging man aneinander vorbei. Familien werden auch Krisen erleben, aber sie werden gleichzeitig eben auch der sichere Hafen sein. Da muss ich keinen Mundschutz tragen, quasi, nicht so. Also das sind schon ganz prägende Erfahrungen. Und ich glaube, das ist etwas, was Verwaltung und Politik auch noch mehr lernen müssen. Man muss in die Gesellschaft mehr Verantwortung geben. Dann braucht es weniger Verbote und weniger Kontrolle, weil die Leute selber mitmachen. Man sieht das ja nicht. Ich bin jetzt immer mit dem Fahrrad durch die Parks gefahren. Die Leute machen das eigentlich schon ganz gut. Und es ist nicht wirklich für jeden einsichtig, warum man mit einem Buch sozusagen Pandemieerregerin sein kann, wenn man mitten allein auf der Wiese sitzt. Habe aber auch beobachtet, dass Polizistinnen und Polizisten damit sehr sensibel umgehen, versuchen zu erklären und nicht immer recht haben wollen. Und das finde ich natürlich wirklich einen revolutionären Akt.
Wobei am Wochenende in Berlin-Kreuzberg eine Demonstration aufgelöst werden musste von 200 Menschen, die gegen die Maßnahmen gegen Corona demonstrierten. Das ist dann schon absurdes Theater. Wolfgang Kaschuber, wir reden gleich weiter. Am Wochenende gab es eine tragische Nachricht. Thomas Schäfer, der hessische Finanzminister, wurde tot am Rande einer Bahnstrecke aufgefunden, und relativ schnell hieß es, es sei Suizid gewesen. Der Ministerpräsident Hessens, Volker Bouffier, trat vor die Presse mit Tränen in den Augen und sagte tatsächlich, dass die Belastung, also der Druck durch diese Corona-Krise wohl zu stark gewesen sei, zu schwer für Thomas Schäfer, der dann mit 54 aus dem Leben schied. Gleichzeitig war er ja auch wohl der designierte Nachfolger, als designierter Nachfolger von Volker Bouffier im Gespräch. Und da sind wir beim nächsten Thema hier mit Wolfgang Kaschuber. Der Druck, der momentan herrscht auf die Politikerinnen und Politiker, ist der zu hoch? Also wir haben ja kürzlich gehört, das Land wird noch immer von Politikern regiert und nicht von Virologen. Aber dabei sind die Virologen die neuen Stars eigentlich. Es gibt den beachteten Podcast von Professor Drosten. Ich mal denke, da sitzt dann die ganze Nation am iPhone oder wo auch immer und hört sich den an, wenn der erscheint. Ja, natürlich, die Virologen haben die Fakten und geben den Ratschlag, aber die Politikerinnen und Politiker müssen das verkaufen. Was ist das für eine Situation?
Das ist eine überaus schwierige Situation und auch eine neue Situation, weil wir natürlich auf der einen Seite sozusagen immer noch das klassische Bild haben von den Machern, die für uns schon was entscheiden werden und das Richtige im Wesentlichen, auch wenn wir murren und wenn wir kritisieren. Und auf der anderen Seite eben auch durchaus eben wahrnehmen, dass dies nicht mehr so funktioniert. Und man würde den Politikern heute in der Tat den Mut wünschen, der Gesellschaft mehr zuzutrauen. Wir sind heute in einer Situation, in der am Ende natürlich eine politische Entscheidung fallen muss. Ja oder nein für einen Bauplan, für eine Maßnahme, auch für eine epidemiologische Maßnahme. Aber es sind viele Stimmen unterwegs und es wird wahrscheinlich immer vielfältige Antworten geben. Und was ich in den letzten Wochen beobachtet habe, und das mag vielleicht auch einer der Hintergründe für diesen tragischen Fall in Hessen sein, natürlich wird die Politik getrieben, wenn dann gesagt wird, was ist denn nun die Generallinie? Man kann darüber nachdenken, ob es überhaupt sinnvoll ist, national bestimmte Generallinien zu erlassen oder zu überlegen, die vielleicht viel sinnvoller regional oder lokal getroffen würden. Denn die Situationen sind ja in der Tat unterschiedlich. Und wenn wir etwas von China lernen können, dann sicherlich auch dieses. Natürlich gibt es das allmächtige Politbüro, aber natürlich war auch unmittelbar in Wuhan eine Art von Krisenmanagement möglich, wie sie in anderen Regionen nicht gemacht worden ist. Also ich glaube, die Dezentralität würde eben bedeuten, man kann nicht nur epidemiologisch entscheiden, man kann nicht nur ökonomisch entscheiden, man kann nicht nur gesellschaftlich entscheiden, sondern muss die Dinge zueinander bringen, muss das transparent machen, gerade in unseren Gesellschaften, was die Kosten- und Nutzenrechnungen sind. Und muss in der Tat, es gibt ja immer dieses hübsche Wort, diese Metapher, auf Sicht fahren. Das wurde bisher immer sozusagen für Politiker benutzt, die keine weite Perspektive haben. Heute ist es, glaube ich, eine sehr vernünftige Grundeinstellung. Auf Sicht zu fahren heißt, die Dinge, die Faktoren bewusst und transparent zu machen, Entscheidungsprozesse eben auch in Stufen zu gliedern und am Ende dann pragmatisch zu entscheiden und bereit zu sein, eben zu korrigieren.
Wobei man muss sagen, China hat natürlich einen gewissen Vorsprung. Die haben mehrere solcher Outbreaks erlebt. SARS war das im Wesentlichen 2012 zum ersten Mal, glaube ich. Und die wissen ganz genau, was das bedeutet. Haben natürlich auch eine ganz andere Dynamik, darf man auch nicht vergessen. Was wir hier erleben, ist ja auch beispiellos. Es ist die größte Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und niemand von uns, der jetzt lebt, hat sowas schon mal mitgemacht. Sie haben China jetzt schon erwähnt. Beim Thomas Schäfer, also diesem früheren hessischen Finanzminister, frage ich mich ja, der kannte natürlich die Zahlen. Das ist jemand, der mit extrem großen Summen hantiert hat, auch Ideen hatte zur Entschuldung von hessischen Kommunen etc. Woher dieser Druck gekommen sein soll? Sie sagen ja auch, dass vielleicht die Medien auch eine gewisse Rolle da spielen.
Also die Medien haben heute eine hohe Verantwortung, weil sie ja in der Tat Dinge erklären und erläutern müssen, bei denen am Ende möglicherweise mehrere Entscheidungen fallen können. Nicht? Man kann, wie wir auch gesehen haben, in einigen Ländern wurde es ja versucht, man kann so einer Epidemie zu versuchen zu begegnen, indem man sozusagen die Risikogruppen abschirmt. Geht das? Ist eine interessante Frage.
In Niederlanden macht man das.
Experiment gescheitert in den USA und in Großbritannien, bevor es überhaupt begonnen wurde. Also sozusagen die andere Frage. Aber das jeweilige Abmessen und Entscheiden muss eben eines sein, bei dem die Gesellschaft mitgenommen wird. Und die Medien haben eben die wichtige Aufgabe nun, in der Tat zu moderieren, das Wichtige vom Unwichtigen auch zu trennen und der Politik wie der Gesellschaft einen Handlungsspielraum zu eröffnen. Und das kann ich nur, indem ich auch so eine Epidemie zu einer Verhandlungssache mache. Es gibt keine endgültigen Wahrheiten, auch wenn die Epidemiologen immer wieder sagen, aber das müssen wir auf jeden Fall machen. Das ist völlig klar.
Das Problem
bestimmte
bei Journalistin,
Medizinstrategien und bestimmte Logistikstrategien müssen stehen. Aber wie wir damit umgehen, das ist die interessante Frage. Und wenn man das im Grunde genommen eben mit verteilten Rollen überlegt und entscheidet und auch Verantwortung teilt, dann hat man natürlich eine andere Situation, als wenn man als Politiker meint, man müsse alles alleine schultern.
Wobei ich von Kolleginnen und Kollegen weiß, dass sie sehr kritisch auf das gucken, was sie in den letzten Monaten so gemacht haben. Denn da wird dann auch klar, am Anfang wussten die natürlich auch nicht viel, mussten selber dazulernen, die Expertise langsam erwerben. Also vor 2 Monaten war noch nicht mal klar, wird diese Krankheit von Mensch zu Mensch übertragen. Das wurde sozusagen kommuniziert. Und da hat sicherlich auch in interessanter Weise ein Lernprozess stattgefunden, auch wenn man so will, dank dieser
Krise. Aber ich glaube, das ist eben wichtig, auch daraus zu lernen. Es macht keinen Sinn, ständig das Stichwort Corona-Party hochzuziehen oder jetzt das Stichwort Betrug mit den Unterstützungen, die kommen. Das sind sozusagen die Minderheitszahlen. Es geht um die Mehrheit dabei. Und ich fand in den letzten Tagen hochinteressant das Beispiel der Parkbank. Warum sollen Polizisten Menschen von Parkbänken verjagen? Es ist viel sinnvoller, man darf draußen sitzen und Frau und man hält den Abstand ein und macht dieses Abstandhalten zur Pflicht. Nicht das schnelle Aufstehen, wenn die Polizei kommt. Also im Kleinen würde das bedeuten, man übergibt eben den Mitgliedern der Gesellschaft ein Stück der Verantwortung und sagt, wenn sie hier sitzen, aber bitte einfach den Abstand einhalten.
Sondergutachten erstellen die sogenannten Wirtschaftsweisen nur, wenn es brennt. Heute haben Sie ein solches Sondergutachten zur wirtschaftlichen Lage, zu den wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland vorgestellt. Und das sind jetzt die platten Zahlen. Ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 5,4%, schlimmstenfalls. Vielleicht auch nur 2,8%, bestenfalls. Theo Geers aus unserem Hauptstadtstudio, der war mit dabei, der hat sich die Vorstellung dieses Sondergutachtens für uns angeschaut. Schönen guten Tag.
Danke, Herr Müller.
Was heißt das? Für mich klingt das ja erstmal ziemlich glimpflich.
Naja, das glaube ich, da sind Sie so ein bisschen dem Trugschluss der kleinen Zahlen, hätte ich jetzt fast gesagt, auf den Leim gegangen, Herr Müller. Ich sage das jetzt mal etwas salopp. Nein, also ein Minus von knapp 3% beim Wirtschaftswachstum, also dass die Wirtschaft schrumpft, heißt es ja de facto, oder sogar von 5,4%, das ist schon ein ziemlich starkes Signal nach unten. Die 5,4%, damit wären wir ungefähr bei den Verhältnissen von vor 10 Jahren während der Finanzkrise, um mal einen Vergleich heranzuziehen. Und auch minus 2,8% wären kein Zuckerschlecken, um es mal so auszudrücken. Die Wirtschaftsweisen haben aber bewusst gesagt, sie wollten jetzt auch keine Horrorszenarien an die Wand malen. Horrorszenarien hatten wir vor einigen Tagen, zum Beispiel vom IFO-Institut. Die haben sogar mit bis zu 20% im schlimmsten Fall kalkuliert. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, und das hat auch ein Mitglied des Sachverständigenrats gerade getan in der Telefonkonferenz, da konnte man sich doch dann einen Seitenhieb auf das IFO-Institut nicht verkneifen. Ich würde sagen, da hören wir mal ganz kurz rein, weil das war einfach sehr schön.
Die Frage ist dann, wenn man bei so einem Horrorszenario bei 20% angelangt ist, ich meine, man kann das ja beliebig noch verlängern, die Produktionsausfälle, aber die Frage ist eben, auf welcher Faktenbasis man das tut. Ausdenken kann man sich viele schlimme Dinge, aber da jetzt noch eine Schippe draufzulegen und es noch schlimmer zu machen, sahen wir erstmal keine Veranlassung.
Ja, das war Professor Achim Truger, ein Mitglied des Sachverständigenrates. Ausdenken kann man sich vieles. Das war schon ein ziemlicher Seitenhieb auf die Kollegen vom IFO-Institut. Aber man merkt eben, man wollte es eher auf der sicheren Seite sein. Man wollte kein unnötiges Blut aufwallen, um es mal so auszusagen. Man versteht sich eben als Politikberater beim Sachverständigenrat. Und da ging es nicht drum, Horrorszenarien aufzumalen.
Also das Gutachten ist da. Gibt es da auch konkrete Forderungen in Richtung der Politik?
Oh ja, natürlich. Es gibt einen ganzen Strauß an Forderungen und Empfehlungen an die Politik. 5 Blöcke kann man da fast identifizieren und dann auch strukturieren. Das erste ist natürlich Gesundheitsschutz. Viel Geld ins Gesundheitssystem stecken und Personal aktivieren. Aber schon beim zweiten Punkt geht es dann doch auch viel in Richtung Psychologie, Wirtschaftspsychologie, Erwartungen steuern, indem man sagt, klar kommunizieren jetzt zum Zeitpunkt, wie wir aus dem ganzen Schlamassel wieder herauskommen und vor allem an welchen Kriterien wir das festmachen. Jetzt vielleicht keinen festen Termin festzulegen nach dem Motto im Juni oder so oder im Mai vielleicht schon fangen wir wieder an mit dem Aufschwung, aber zu sagen, es gibt Kriterien, an denen werden wir uns orientieren. Das ist ja auch im Grunde so ein bisschen die Debatte, die wir gerade führen. Ansonsten sehr viel Lob für die Bundesregierung, was die eingeleiteten Maßnahmen betrifft. Alles weist in die richtige Richtung. So könnte man das mit einem Satz zusammenfassen, auch wenn es natürlich für viele kleine Unternehmen nach wie vor sehr schwierig werden dürfte, durchzuhalten. Und dann natürlich auch aktuelle Empfehlungen, zum Beispiel zu der Debatte, die wir gerade auch hier in Deutschland und zusammen mit unseren EU-Partnern führen. Stichwort Corona-Bonds einführen, ja oder nein, gemeinsame Schulden in Europa aufnehmen. Auch da ist man eher auf der deutschen Seite, sagt, da lassen wir besser die Finger von und nutzen besser vorhandene Instrumente, zum Beispiel den ESM, den Europäischen Stabilisierungsmechanismus, den man ja kurz nach der Bankenkrise für eine neue Krise extra geschaffen hat.
Ja. Wir haben ja Professor Wolfgang Kaschuber hier zu Gast und der hat ganz am Anfang der Sendung durchaus auch positive Aspekte gefunden. Die waren eher so im Sozialen, denke ich mal, zu finden. Jetzt haben wir hier das Thema Wirtschaft. Sie haben gesagt, Theo Geers, wir sind da auf einem Stand von vor 10 Jahren etwa, also nach dem großen Crash. Was da aber folgte, war doch eine Phase wunderbarer Prosperität. Also der DAX flog zu immer neuen Höhen. Wir sind immer noch nicht auf dem Stand nach der großen Krise, immer noch 1500 Punkte Luft bis zu 8000, glaube ich, im Moment. Professor Kaschuber, wenn Sie das hören, wie denken Sie darüber?
Dass die Weisen eben nicht nur etwas sagen zu Konjunkturprognosen und Aussichten, sondern zur Strukturfrage. Das ist ja im Grunde genommen eine wirklich wichtige und interessante Politik der letzten Tage und Wochen in Deutschland, dass die Bundesregierung versucht hat, Strukturen und Strukturbewusstsein herzustellen. Konjunkturen, wissen wir, lassen sich schnell abflachen oder schnell befeuern. Aber die Strukturen, die verloren gegangen sind, das ist ähnlich wie in der Kultur. Was mal weg ist, braucht relativ lange, um wieder aufgebaut zu haben. Wurde denn dazu etwas gesagt? Sind Sie zufrieden mit den Maßnahmen zur Struktursicherung, eben gerade auch der vielen Kleinbetriebe und der vielen Solo-Selbstständigen und anderen, die ja ganz wesentlich auch für das Funktionieren unserer Gesellschaft sind? Fragezeichen.
Ja, das ist, Herr Professor Kaschuber, da ist was zu gesagt. Und was mich sogar etwas überrascht hat persönlich, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte, dass es so positiv ankommen würde, war im Grunde auch ein etwas mutmachendes Bild. Denn ein Mitglied des Sachverständigenrates, Professor Wolfgang Wieland, hat fast wörtlich gesagt, wir müssten jetzt auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, unseren Optimismus behalten, in meinen Worten. Jetzt, wir dürfen nicht von der Vorstellung ausgehen, wie das zum Beispiel nach dem Krieg war. Also wir sind jetzt nicht ausgebombt und die Arbeiter sind auch nicht an der Front, hat er wörtlich gesagt, sondern wir können an das, was wir an Strukturen haben, wenn wir sie erhalten, ganz dick unterstrichen, wir können an dem wieder anknüpfen und auf dem wieder aufbauen. Und ich glaube, das ist auch eine wesentliche Botschaft dieses Sondergutachtens des Sachverständigenrates. Es geht jetzt nicht alles den Bach runter, sondern es kommt jetzt wirklich darauf an, mit den Maßnahmen, die wir haben von der Regierung, die Strukturen möglichst zu konservieren, dass die Unternehmen nicht pleite gehen, dass die Jobs nicht endgültig verloren gehen, sondern dass man einfach jetzt versucht, die Unternehmen und auch die Arbeitsplätze über diese Durststrecke zu bringen, von der wir alle hoffen, dass sie nicht zu lange dauert. Denn je länger es dauert, das ist auch eine klare Botschaft, desto schwerer wird es, diese Wirtschaftsstrukturen, diese Substanz der deutschen Wirtschaft, dieses einzigartige Netzwerk aus großen und kleinen Unternehmen, aus Mittelständlern, aus Hidden Champions und, dieses Netzwerk sozusagen über die Krise zu retten.
Theo Gers aus dem Hauptstadtstudio zum Sondergutachten der Wirtschaftsweisen. Vielen Dank. Der Spargel wächst. Man kann sogar schon welchen kaufen, habe ich am Wochenende gesehen. Das ist ja eigentlich eine ganz schöne Nachricht. Aber Sie haben das auch alle schon gehört, es sind zu wenig Hände da, um den Spargel zu stechen. Nicht nur den. Die deutsche Landwirtschaft hat ein Problem. Und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die hat die Lösung.
Wir suchen jetzt nach Alternativen von Personen, die helfen können in der Landwirtschaft, weil wir absehbar nicht mehr diese Saisonarbeitskräfte haben, wie wir sie hatten. Und deshalb bin ich mit Horst Seehofer im Gespräch dazu, die Möglichkeit zu schaffen, Asylbewerber, die bislang keine Arbeitserlaubnis haben, aber in Deutschland sind, dass sie auch die Möglichkeit erhalten, in der Landwirtschaft zu arbeiten.
Na wunderbar, pro Asyl und andere fordern das seit Jahrzehnten, dass Asylbewerber arbeiten dürfen. Wolfgang Kaschuber, toll, jetzt geht's.
Finde ich auch tolle Idee, aber Frau Klöckner hätte vielleicht überlegen können, dass die Töne ja die Musik machen. Ausgerechnet die Spargel jetzt sozusagen als Chance zum Eintritt in den deutschen Arbeitsmarkt, das klingt doch ein bisschen wenig. Also andersrum und seriöser formuliert, das ist eine im Grunde vernünftige Überlegung. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Das würde eben auch bedeuten, aber dass man vielleicht um Hilfe bittet. Das kommt ganz gut an bei Leuten, die durchaus bereit sind zu helfen, einer Gesellschaft, die ihnen ja auch gerade hilft. Und es wäre vielleicht verbunden mit einem zweiten Schritt, nämlich den doch sehr unwilligen Innenminister Seehofer, der in den Ankündigungen groß und im Umsetzen bisher noch relativ klein daherkommt, zu bewegen, dass dies als Einstieg in den Arbeitsmarkt betrachtet werden kann und nicht nur als vorübergehende Corona-Maßnahme. Das würde man dann Integrationspolitik nennen. Und damit tun wir uns offenbar immer noch schwer.
Interessant ist, dass ja in so einer Auswahl getroffen wird in der Äußerung von Julia Klöckner. Die sagt, dass viele aus sicheren Herkunftsländern wie Albanien, Bosnien und Herzegowina, Serbien oder Montenegro kommen und sich einbringen wollen. Da fehlen ein paar, oder?
Ja, da fehlen ganz deutlich ein paar. Und das scheint wieder mehr gedacht zu sein von einer Vorstellung, die auch nicht unproblematisch ist. Wer sich mal mit dem Thema Spargelhelfer und Erntehelfer beschäftigt hat, weiß, dass das im Grunde genommen Produktionsgruppen sind, die quasi in Quarantäne leben, nicht? Die also vor einem Monat oder zwei Monaten nach Deutschland kommen, zu mehreren in einem Zimmer leben. Und es ist dann doch irgendwie auch eine verblüffende Analogie, wenn man denken kann, im Hintergrund steht der Gedanke, die sind es ja gewohnt, in Wohncontainern zu leben, die Migranten oder Geflüchteten, das können ja auch bei der Erntehelfer. Also es wäre, glaube ich, an der Zeit, solche Überlegungen und Maßnahmen immer einzubetten und einzubinden in gesellschaftliche Überlegungen. Deswegen reden wir über Integrationspolitik. Die Gesellschaft muss in der Krise zusammenrücken. Und alle müssen das Gefühl haben, dass sie etwas tun können und dass sie heil aus der Krise rauskommen. Und das wäre gerade im Blick eben auf die bisher zum Teil sehr schlechte Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung ein ganz wichtiger Schritt, den Migranten und Geflüchteten da einen Weg zu öffnen, der aber langfristig und nachhaltig sein kann.
Soll es nicht zu großen Ausfällen kommen, nicht nur bei der Ernte, sondern es ist die Aussaat ist jetzt gerade auch ein ganz großes Thema, dann müssen diese Hände her, diese Arbeitskräfte müssen eingesetzt werden. Das heißt, es müsste eine Gesetzänderung geben, ganz schnell. Das geht aber im Moment ganz schnell, das haben wir in der letzten Woche gesehen, sehr viel Geld freigesetzt wurde. Glauben Sie, dass das dann so ein Point of No Return ist im Sinne von, wir haben das jetzt gesetzt und da kann man nicht mehr hinter zurück?
Ich hoffe es. Also ich hoffe, dass es ein paar solcher Points dann geben wird, bei denen im Vordergrund eben steht, wir sind alle betroffen, wir sind in jeder Lebenslage im Grunde genommen betroffen. Das können wir nur gemeinsam und gemeinschaftlich tun. Gemeinsam heißt, wir stehen nebeneinander. Gemeinschaftlich heißt, es muss auch die Idee geben, dies zusammen zu machen. Und ich hoffe sehr, dass dies nachhaltig eben auch wirkt. Wir machen jetzt ja auch Erfahrungen und wir machen ja auch Erfahrungen etwa mit unserer Wirtschaftselite, die bisher relativ und überraschend still bleibt. Alle haben große Lasten zu tragen. Und wenn wir fragen, welche Lasten tragen eigentlich die Vorstände als Personen, als Privatmenschen, als Gehaltsempfänger, als Empfänger des Bonus, hören wir nur donnerndes Schweigen. Mhm. Also es wäre im Grunde genommen an der Zeit, eben diese Formen der Solidarität, die jetzt entwickelt werden, von der Gesellschaft von unten, auch in den oberen Etagen nachzuvollziehen.
Wolfgang Kaschuba ist hier zu Gast, der sich in seinem Leben viel mit Migration beschäftigt hat und das ist gut so, denn wir wollen noch eine Sache besprechen. Gestern haben Sie es vielleicht auch gesehen, wenn Sie Tagesschau gesehen haben. Da gab es Bilder, die ich dachte, das hätte auch in so einem dystopischen Film von Roland Emmerich oder so sein können. Tausende, abertausende Tagelöhner verlassen die Metropolen, einfach weil sie da nichts mehr verdienen. Die haben eh wenig verdient, aber jetzt gibt es gar nichts mehr, weil eben auch Indien runtergefahren wird. Und zu Tausenden versuchen sie halt irgendwie nach Hause zu kommen. Die haben kein Geld mehr, die haben nichts zu essen. Die Regierung hatte sie schlichtweg vergessen, immerhin jetzt Busse zum Transport bereitgestellt, damit die irgendwo in ihre Heimat wieder kommen. Ich dachte mir, das ist doch der Supersturm, wer weiß, wie viele da infiziert sind. Es ist ein irrsinniges Bild, was ich da gesehen habe. Ich weiß nicht, Wolfgang Kaschuba, wie haben Sie das gesehen? Sie haben es ja auch gesehen.
Ich fand die Bilder auch fast apokalyptisch. Man hätte die in einem Katastrophenfilm in der Tat kaum schlimmer darstellen können und auch die Beschreibung der Situation, nicht, dass jetzt erst wieder überhaupt Busse bereitgestellt werden, damit die Wanderarbeiter zu ihren Familien kommen. Das sind ja hunderte Millionen, muss man eben auch für den indischen Fall sagen. Mir fiel gestern Abend natürlich auch ein, China ist anders mit der Situation umgegangen. Ungefähr 400 Millionen Wanderarbeiter, Wanderarbeiterinnen in China, die dann doch eben auch mit versorgt worden sind. Und dass sich Modi, der Ministerpräsident, der nicht gerade für soziale Sensibilitäten bekannt ist, gestern bei Ihnen sogar entschuldigt hat, deutet nur noch mal darauf hin, wie katastrophal die Situation ist. Und die Befürchtung ist natürlich, dass für die Einzelpersonen wie für die gesamte indische Gesellschaft damit die Dinge endgültig außer Kontrolle geraten, weil nun natürlich eine Form der unkontrollierten Massenmobilität einsetzt, bei der man im Grunde genommen wahrscheinlich nachher nur noch die Todeszahlen registrieren kann. Das ist meine Befürchtung.
Bevor die Corona-Krise wirklich eskalierte, haben wir eigentlich viel gelesen über das, was in den Flüchtlingslagern in Griechenland passiert, was an der EU-Außengrenze passiert. Das ist ja alles irgendwie in den Hintergrund getreten. Da sind nur noch ganz wenige, die sagen, wir dürfen ihn nicht vergessen. Das sind auch katastrophale Zustände. Wenn wir jetzt nach Indien auch schauen, interessiert das hier jemanden? Was ist sozusagen, wenn wir stehen da ja vielleicht auch in irgendeiner Verantwortung, weil diese Menschen das Zeug produzieren, was wir vielleicht auch gerade am Leibe tragen. Also sehen Sie irgendeine Chance, auch dort einen positiven Blick werfen zu können?
Also es gibt Appelle. Der Entwicklungsminister Gerd Müller hat ja nun gerade heute und gestern nochmal darauf hingewiesen, dass uns die Welt etwas angehen muss, gerade auch deshalb, weil wir Reiseweltmeister, Exportweltmeister sind. Also wir sind überall in der Welt unterwegs und jetzt ziehen wir uns sehr stark zurück. Aber da ist mein Optimismus relativ gering. Wir haben ja im Grunde genommen Klein-Indien vor der Tür, nicht die Insel Lesbos. Wir sind nicht in der Lage, diese 25.000 Menschen, darunter Kinder, schwangere Frauen, Ältere, auch nur diese 25.000 Menschen halbwegs in Sicherheit zu bringen. Da findet im Grunde genommen null Solidarität statt, wie sie ja auch vor einigen Jahren kaum mit Italien, mit Spanien stattgefunden hat. Also da sind viele Lippenbekenntnisse da. Wir machen im Grunde genommen im Angesicht eines globalen Virus immer noch keine globale solidarische Gegenpolitik, Hilfspolitik. Das ist ein Riesenproblem und dazu ist ja, wie wir sehen, nicht mal die EU gegenwärtig in der Verfassung.
Wenn Sie diese Stunde gerade gehört haben, haben Sie viel von Professor Wolfgang Kaschuber gehört, Kulturwissenschaftler, der hier zu Gast war. Und natürlich, eigentlich war Corona das Thema. Und viele Aspekte gibt es da. Aber was ich interessant finde, neben all dem Katastrophalen, ist, als Sie hier hinkamen, habe ich Sie gefragt, wie geht's Ihnen? Und das ist ja eine Floskel. Und wenn Sie gleich gehen, sage ich, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund, haben wir früher, glaube ich, nicht so oft gesagt. Aber ist das nicht interessant, dass diese Floskeln plötzlich eine neue Tiefe bekommen, weil sie so gemeint sind?
Ja, also bleiben Sie gesund, hat man früher zu älteren Leuten gesagt und das war schon schwierig. Man hat sie dadurch ja älter gemacht und heute hat es eine konkrete Bedeutung. Ich kann jetzt und überlege natürlich schon, wie ich die nächste Türklinke im Funkhaus berühre, was sozusagen an Vorsichtsmaßnahmen da sein muss, um gesund zu bleiben. Dass dies plötzlich alle betrifft, das ist, glaube ich, eine neue und teilweise durchaus schockhafte Erfahrung, aber vielleicht auch eine gute Erfahrung. Wir kümmern uns.
Professor Wolfgang Kaschuber, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Schön, dass Sie da waren. Kommen Sie gut nach Hause und bleiben Sie gesund.
Sie auch.
Bis zum nächsten Mal.